Herzlich willkommen zum USP Marketing Podcast. Mein Name ist wie immer Jürgen Kroder und ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Ausgabe, in der ich den Jakub als Gast habe. Jakub arbeitet für die Firma Ethermio oder besser gesagt, er ist Gründer der Firma Ethermio und nein, ich verrate jetzt nicht zu viel. Ich würde einfach sagen, Jakub, stell dich doch bitte mal selbst kurz vor. Wer bist du? Was machst du? In welchem Umfeld bewegst du dich?
Ja, hallo Jürgen, freut mich dabei zu sein. Ja, Jakub Leciewski, ich bin der Gründer und Geschäftsführer der Ethermio GmbH. Was mache ich? Ich mache alles, was ein Geschäftsführer also macht. Ne? Also ich komme selbst ursprünglich aus dem Kommunikationsbereich, bin also studierter Kommunikationswissenschaftler mit Nebenfach Physik, also irgendwie so in beiden Welten, in der Kommunikations- und in der Technik oder naturwissenschaftlichen Welt zu Hause. Und ich bin schon mein Leben lang Unternehmer. Also ich hatte noch nie in meinem Leben irgendwo fest gearbeitet mit Festeinstellung und wirklich allem, was dazugehört, sondern ich war entweder Freelancer oder hatte Unternehmen gehabt in allen möglichen Bereichen. War lange Zeit in den Medien tätig und jetzt baue ich halt ein Internet-Startup auf. Mal was Neues.
Ja, das ist ja cool. Unternehmer, Startups, das ist ja genau mein Feld. Deswegen habe ich dich ja auch eingeladen. Erzähl doch mal 2 bis 3 Worte über Ethermio, deiner Firma.
Also wir sind ein automatisiertes Tool fürs Terminmanagement. So steht es auf der Seite und so könnte man das als Elevator Pitch zusammenfassen. Was heißt das? Uns geht es darum, wir haben festgestellt, dass im Allgemeinen im Dienstleistungsbereich ist der Termin so ein Schlüssel, um eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, zu buchen. Wir machen das vorwiegend im medizinischen Bereich. Wir sind jetzt nicht so darauf fixiert wie ein paar andere Wettbewerber, die sagen nur Medizin. Wir machen auch ein bisschen was anderes, aber es ist tatsächlich, hat sich im Laufe der Zeit aufgrund unseres USP so entwickelt, dass wir im medizinischen Bereich ziemlich stark geworden sind. Und
Jakub, warte mal kurz. Worum geht's da? Erklär das bitte nochmal kurz.
Es geht ja einerseits darum, dass ein Patient in der Lage ist, zum Beispiel einen Termin online zu buchen, also das Thema OTB, Online-Terminbuchung, wobei das nur ein Aspekt der ganzen Anwendung ist. Vielmehr geht es darum, die Buchungslogik eines Arztes abzubilden. Das heißt, wir wollen die Termine im Prinzip so vergeben, wie es die Praxismitarbeiter machen würden. Das bedeutet, wir brauchen viele verschiedene, also wir müssen die Logik der Praxis abbilden, wir müssen, aber vor allen Dingen, und das ist sozusagen unser USP, wir müssen Zugriff auf die Daten der Praxis haben. Das heißt, das Thema Schnittstellen. Also in der Realität haben die meisten Ärzte, Zahnärzte, ihre lokalen Anwendungen, die auf ihren lokalen Servern laufen. Dort befinden sich auch meistens alle Daten, wie zum Beispiel Termindaten, Verfügbarkeitsdaten und so weiter. Und für die Vergabe der Termine brauchen wir einen synchronen Zugang dazu. Das heißt, wir müssen wissen, wann hat die Praxis einen Termin bereits blockiert, ist der Termin noch frei, welche Termine dürfen vergeben werden, wann findet zum Beispiel, kann eine bestimmte Behandlung stattfinden, bei wem, wie lange und so weiter. Also so viele verschiedene Aspekte, die da zusammenkommen.
Und diese Synchronisierung, also dieser Abgleich, dieser automatische Abgleich zwischen den Terminen und den Verfügbarkeiten, damit seid ihr auf dem Markt einzigartig oder einer der ganz wenigen, so wie ich das richtig verstehe?
Wir haben mittlerweile tatsächlich eine Handvoll Wettbewerber, beziehungsweise die Hersteller der Praxisverwaltungssysteme bieten das ja zum Teil auch an. Wir waren, ich würde mal sagen, so ziemlich die Pioniere des ganzen Synchronisierens im Markt. Also wir haben das von vornherein als einen Haupthinderungsgrund für die Praxen in die Online-Terminbuchung einzusteigen gesehen und haben uns da sehr stark drauf fokussiert auf dieses Thema. Wobei man sagen muss, die Wahrheit, das Leben ist immer komplexer. Also mittlerweile geht es auch nicht mehr darum, dass Patienten nur die Termine buchen können, sondern das wird auch für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen genutzt. Unter anderem arbeiten wir zum Beispiel mit der Techniker Krankenkasse an einem Verfahren, bei dem Ärzten, bei den Patienten gezielt nach Terminen beim Facharzt suchen können.
Ja, spannend, sehr cool, weil das würde ja auch für den Patienten ja viel Erleichterung bringen, weil aktuell ist es ja noch so, dass man sich irgendwie Hotline sich wenden muss, herumtelefonieren muss, also eigentlich noch ziemlich analog arbeiten muss, um an einen Termin zu kommen als armer gesetzlich versicherter Patient. Kommen wir mal zurück nochmal zu einem USP. Die Technologie ist ja theoretisch auf vieles anwendbar. Das heißt, ihr könntet ja auch genauso den Terminkalender einer Autowerkstatt synchronisieren, einer Bank, wie auch immer, Friseurtermine und so weiter und so fort. Warum seid ihr jetzt in den Medizinbereich eingestiegen, also in das E-Health, so wie es wunderschön heißt?
Das war, ja, tatsächlich hat uns der Markt dazu gebracht. Also wir hatten genau diese beiden Fälle tatsächlich sogar probiert. Aber wir haben gemerkt, okay, bei Banken und Autohäusern beziehungsweise Automarken ist das Problem, dass man dort nicht mit einem Kunden spricht. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt, sagen wir mal, zu einem VW-Händler gehe oder so, dann verweist er mich ziemlich schnell an VW und dann sind wir im Bereich des Enterprise Sales. Was völlig okay ist, weil es natürlich viel lukrativer sein kann, als jetzt einzelne Arztpraxen abzuklappern. Aber auf der anderen Seite bedeutet das sehr lange Entscheidungswege. Und dann kommt man halt in Compliance-Geschichten rein, in irgendwelche Abstimmungen mit der IT und so weiter. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess, der nach meiner Einschätzung zu der Zeit uns einfach überfordert hätte. Des Weiteren gibt es dann häufig auch noch einen Wettbewerb mit der eigenen IT, weil so ein Kalender, das ist ja ganz simpel, das ist schnell gebaut, das machen wir selbst. Dann funktioniert es nie so richtig, wie man sich das so vorgestellt hat, aber dann sind ja auch schon irgendwie einiges an Geld ins Land geflossen und irgendwie bleibt man drin stecken. Und im medizinischen Bereich haben wir es ziemlich schnell gemerkt, dass dort die Akzeptanz am größten war. Also ich will jetzt nicht sagen, dass uns jetzt alle die Bude einrennen und wir hier, keine Ahnung, zigtausend Ärzte jeden Tag an der Strippe haben, aber da lässt sich der Vorteil ziemlich leicht erklären und auch die Entscheidungswege sind sehr kurz. Ja, das hat uns unter anderem mit dazu gebracht und dann noch ein paar andere Sachen. Also ich finde auch, sagen wir mal, wenn man diesen gesellschaftlichen Aspekt betrachtet, ich finde, Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen ist auch ein wahnsinnig wichtiger gesellschaftlicher Faktor, den wir lange Zeit unterschätzt haben und bis es dann und auch den Gesundheitsbereich auch sehr teuer macht. Also auch hier sind wahnsinnige Einsparungsmöglichkeiten.
Absolut, ja. Was ihr macht, ist ja ein Beitrag zur Digitalisierung der Arztpraxen oder vielleicht dann auch Kliniken, wenn sie sich solchen Sachen anschließen wollen. Es ist eine unglaubliche Effizienzeinsparung, weil man eben halt nicht mehr mit jemandem telefonieren muss, sei es direkt beim Arzt oder bei irgendwelchen Krankenkassen für einen Facharzttermin. Kommen wir nochmal kurz zu eurem Business zurück. Das ist ja, ist ja auch eigentlich kundenfokussiert. Eigentlich ist es jedes Business, aber bei euch ist es so, es gibt den Kunden, eben die Patienten da draußen, die brauchen eine Lösung, um einen schnellen Arzttermin zu kriegen. Ja. Und andererseits gibt es auch die Ärzte, die natürlich wollen, dass ihre Patienten möglichst schnell und einfach und reibungslos und kostengünstig bei ihnen landen quasi oder einen Termin ausmachen können. Weil er eben, wenn man so in die Arztpraxis reinschaut, da ist ja mindestens eine Person nur dafür da, um das Telefon zu bedienen oder Termine zu managen. Das ist ja eigentlich ein gigantischer Aufwand und eigentlich eine Verschwendung von Fachkräften, um nur Termine zu managen. Das erleichtert ja auch. Ja. Aber, sage ich jetzt mal das Aber, wenn ich das jetzt mal so durchdenke, ich habe die Patienten, ich habe die Ärzte auf der anderen Seite. Dazwischen haben wir gerade in Deutschland ja noch ein hochkomplexes System aus Krankenkassen, Krankenkassenverbänden. Die Bundesregierung will doch mitspielen oder mitreden und so weiter und so fort. Wie schafft ihr es nun, in diesem Fall, in diesem Konglomerat aus Stakeholdern und Beteiligten, Ethermio dazwischen zu positionieren oder an den Mann zu bringen, zu verkaufen? Mhm.
Ja, also wir setzen einfach grundsätzlich darauf, wir sind jetzt nicht stark durch VC durch investiertes Unternehmen, das ist uns leider nicht gelungen. Auf der anderen Seite aber profitieren wir sehr stark davon, dass jetzt im Moment einige sehr viel Geld verfeuern, um diesen Markt aufzumischen. Für die ist dieses Thema Synchronisierung nicht so interessant, wahrscheinlich einfach deswegen, weil die Synchronisierung tatsächlich sehr fragmentiert ist. Das heißt, wir müssen alleine zum Beispiel im Dentalbereich gibt es 32 verschiedene Praxisverwaltungssysteme und die kann man eigentlich nicht ernsthaft unterstützen. Also das versuchen wir auch gar nicht. Wir gehen da so nach der Pareto-Regel, gucken einfach, wo Platz ist und wo Nachfrage ist und bieten das dann an. Unser Ansatz ist der, wir haben tatsächlich dass die meisten Kunden, die wir gewinnen, sind tatsächlich Inbound-Kunden. Das hält halt unseren Vertrieb sehr schlank. Wir müssen jetzt nicht eine große Kette von Außendienstmitarbeitern unterhalten. Wir haben natürlich Mitarbeiter, aber das ist nicht zwingend so, dass sie wirklich überregional verteilt sind oder dass sie ständig irgendwo unterwegs sind. Das wäre auch viel zu teuer, sondern wir gucken einfach wirklich, dass wir die Ärzte informieren und schauen einfach, wer tatsächlich nach dieser Art der Lösung sucht. Und so funktioniert das eigentlich ganz gut. Also es ist im Moment zumindest nicht unser Ansatz, wirklich auf Biegen und Brechen da jetzt irgendwelche gewaltigen Marktanteile zu sichern. Wir sagen einfach, okay, es gibt bestimmte Sorte von Kunden, die genau diese Art der Dienstleistung brauchen und die versuchen wir perfekt zu erfüllen. Und bis jetzt geht das auf jeden Fall auf. Also wir haben extrem geringer Churnrate. Also die meisten, die das System haben, sind einfach froh, wirklich etwas zu haben, was sehr gut funktioniert. Und das ist unser Ziel. Unser Ziel ist tatsächlich, das Ganze so weit zu bringen, dass die Praxis wirklich das nicht als ein Störelement in ihrem Workflow betrachtet, sondern wirklich als eine möglichst große Entlastung. Du hast gesagt, das Ziel der Ärzte ist, dass die Patienten möglichst leichten Zugang haben. Es wäre schön, wenn es das wäre, aber das Hauptziel der Praxen ist natürlich erstmal, ihren Ablauf zu sichern. Also die wollen, dass möglichst alles gut funktioniert, möglichst weniger Fehler auftreten und die Zahl der Anrufe abnimmt und die Patienten insgesamt leichteren Zugang haben. Natürlich sagt jeder Arzt, ja, ich möchte, dass meine Patienten leichten Zugang zu meiner Praxis haben, aber im eigentlichen Fokus steht halt immer der Alltag. Ja, und das versuchen wir zu erfüllen. Also unser Ziel ist, wir sind wirklich erst dann happy, wenn eine Praxis sagt, das läuft super, wir sind total happy, lass es einfach so, wie es ist, lass es laufen und dann guck mal, dass wir das Ganze dann noch weiter nach vorne pushen.
Das klingt doch gut. Zumal, ja, das kenne ich ja selbst von mir auch, wenn ich zu irgendwelchen Ärzten gehe, zu meinem Zahnarzt oder zu so einem normalen Hausarzt, dass auch viele Arztpraxen erstmal ein Konglomerat an verschiedenen Systemen haben, dass die Digitalisierung relativ schlecht vorangeschritten ist. Da wird ja noch unglaublich viel auf Papier notiert und abgeheftet und so weiter. Und wenn Sie was in irgendwelche Programme eintragen, dann sind es auch irgendwelche DOS-Programme, die in irgendwelchen Windows-Fenstern laufen. Oder vielleicht auf irgendeinem Mac, weil es halt geil aussieht, einen Mac in der Praxis zu haben, aber eigentlich steckt dahinter irgendein DOS-Programm. Das heißt, es ist ja auch wahrscheinlich ein weiteres Problem von euch da, diese Altsysteme, diese Altlasten natürlich dann zu erobern. Mhm. Lass uns mal ein bisschen Gas geben. Die Folge schreitet voran zeitlich. Stellen wir uns mal vor, es kommt ein Rieseninvestor oder wer auch immer und sagt, hier, Jakob, hier hast du 1 Million Euro. Was würdest du damit machen? Jetzt vielleicht,
das ist schon ein Rieseninvestor.
10 Millionen, was weiß ich, 1 Milliarde in der heutigen Zeit sind die Nullen ja fast egal hinten dran im überhitzten Markt. Aber stellen wir uns mal vor, du kriegst eine große Summe Geld. Die würdest du natürlich in die Produktentwicklung auch stecken, ist klar. Aber wenn wir jetzt hier, wir sind ja hier im USP-Marketing-Podcast, wenn wir mal durch die Marketingbrille schauen, wie würdest du dein Geld in Marketing und Vertrieb investieren, wenn du relativ großen Spielraum hättest?
Wenn ich einen sehr großen Spielraum hätte, ich glaube, ich würde mit dem Thema Growth Hacking anfangen. Also ich bin ein großer Fan davon. Ich weiß, das ist mittlerweile so ein bisschen wieder so ein Buzzword geworden. Da packt jeder rein, was ihm gerade am besten passt. Oft einfach nur schnelles Online-Marketing. Aber ich bin der Meinung, dass das größte Potenzial im Internet darin besteht, wirklich diese Vernetzungsqualität des Internets für sich zu nutzen. Also aber damit würde ich anfangen. Ich würde einfach gucken, wo wirklich die größten Potenziale sind, um quasi auf diese Art zu wachsen. Natürlich, klar, ich könnte jetzt sofort 10 Punkte aufzählen, in denen wir besser werden müssen und wo wir dann auch personell vielleicht schon strukturell ein bisschen nachsetzen müssten. Aber ich würde jetzt die Strategie im Großen und Ganzen nicht stark verändern, weil ich glaube, das ist so, ich habe so ein persönlichen Einsatz. Ich möchte jetzt nicht durch die Gegend rennen und ständig gucken, was da jetzt irgendein Wettbewerber macht. Vor allen Dingen, wir sind ja schon ein paar Jahre im Markt und ich habe ein großes Kommen und Gehen von Wettbewerbern gesehen. Und eigentlich so alle 2 Jahre erzählt mir jemand, das ist jetzt der Killer, der ist jetzt der Marktführer, der wird jetzt alles hier platt machen und so weiter. Und irgendwie passiert das trotzdem nicht so wirklich. Und so eine Grundidee zu haben, die man einfach gut darstellen kann. Das ist vielleicht auch wirklich das, worum es geht. Einfach zu sagen, okay, was ist die Story meines Kunden? Mhm. Was für ein Problem hat er? Und was können wir dazu beitragen, um dieses Problem auf möglichst perfekte Art zu lösen.
So wie ich dich jetzt verstehe, ist es halt eben nicht zu sagen, hier, wir kleistern jetzt Facebook voll mit Anzeigen, sondern eben Growth Hacking, Growth Marketing, das ist auch dann miteinander verschwimmend, zu sagen, ihr würdet auch viel am Produkt an sich verändern, um da Hebel bereitzustellen oder die Schleusen zu öffnen.
Man muss sich ja irgendwo positionieren. Und positionieren kann man sich am besten entweder, indem man sich von allen abgrenzt oder sagt, wir machen alles besser, oder indem man einfach sagt, okay, das ist wirklich unser Ding, dazu stehen wir. Wer es lieber anders hat oder sowas, dafür gibt es Vielfalt im Markt.
Ja, finde ich cool. Einen guten Ansatz. Gefällt mir auch jetzt zu sagen, hier über Growth Hacking und nicht so klassische Marketing- oder Online-Marketing-Maßnahmen. Das hat ja auch schon kürzlich ein Gast von mir, der Adrian Kaiser von Rookaplay, gesagt. Dem habe ich eine ähnliche Frage gestellt und er meinte auch, sie würden mehr auf virale Elemente oder Guerilla-Marketing setzen und eben auf Community. Was in eurem Fall ja auch so ist. Ihr würdet ja auf die Community, also die Patienten in dem Fall setzen und versuchen, darüber ein Wachstum zu setzen, anstatt über, ich sag mal, Anführungszeichen, plumpe Marketing-Maßnahmen.
Ja, Community, Content-Marketing, überhaupt generell eine Vernetzung auf verschiedenen Ebenen. Das sind alles Themen, die sind aus meiner Sicht sind nachhaltiger als, sagen wir mal, zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie so eine Power-SEO betreibt oder so und guckt, dass man da jetzt irgendwie unbedingt dann noch irgendwie paar neue, weitere Keywords reinbekommt in die Sache. Das ist nicht unwichtig. Ne? Also auch wir machen SEO und wir machen auch SEM und wie das Zeugs alles heißt. Ne? Aber wir gucken, dass das nicht irgendwie extrem ausufert und vor allen Dingen nicht, uns nicht finanziell ruiniert.
Ja, das ist auch ein guter Ansatz. Sich durchs Marketing nicht ruinieren lassen. Genau. Finde ich natürlich schade. Nein, Quatsch.
Ah, ja, klar, ich weiß. Du, dessen Herz fürs Marketing schlägt, du hättest am liebsten irgendwie 5 Millionen Budget fürs Marketing.
Genau.
Kann ich auch nachvollziehen. Ja. Okay. Wer weiß, vielleicht eines Tages haben wir es, aber im Moment haben wir es nicht.
Genau, gib dem Marketing-Manager, dem Marketing-Freelancer die Milliarde, die er vom Investor einsammelt. Wäre super. Na gut, lass uns mal weiter träumen. In diesem Sinne würde ich sagen, lass uns vielleicht demnächst nochmal reden über das Thema Growth-Hacking. Ist ja auch so ein Lieblingsthema von dir, wie ich weiß. Und bei dieser Folge jetzt mal quasi ein Ende finden. Mhm. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, viel Erfolg beim weiteren Wachsen, bei der Milliarde und weiteren Dingen. Ja, noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.
Und ich wünsche dir auch viel Erfolg mit dem Podcast. Das läuft ja schon ziemlich cool und ich finde es das super, dass du es machst. Und ja, ich möchte mich auch bedanken. Also, schönen Tag.
Ja, vielen, vielen Dank und bitte. Und genau, noch zum Abschluss hätte ich fast vergessen, der Podcast hatte auch ein Zuhause, nämlich die URL www.usp-podcast.de. Weil es gibt ja viele Zuhörer, das weiß ich über meine Analyse, die kommen eben über Spotify, Deezer, iTunes und andere Portale rein. Aber zu dem Podcast gibt es neben den Shownotes auch noch eine Heimat, eine Webseite und die findet ihr eben unter www.usp-podcast.de. Da gibt es noch weitere Informationen, die eben zum Beispiel nicht in den Shownotes verlinkt sind und so weiter und so fort. Kommt einfach mal vorbei und da findet ihr natürlich auch die älteren Folgen, die immer noch zeitlos und spannend sind. So, genug der Eigenwerbung. Der Marketingmensch in mir hat wieder gesprochen. Ich würde sagen, noch einen schönen Resttag. Tschüss.
Tschüss.